Wissen Sie was? Es ist schön, über einen Parkplatz zu gehen. Entweder man ist im Angelverein oder ist tatsächlich eine Gemeinde, die vielen Fische auf dem Auto hinten drauf. Das sagt was. Richtig schön. Also ist kein normaler Parkplatz, habe ich den Eindruck. Ist so etwas Besonderes, da wundert man sich, oder? Haben Sie sich darüber schon mal wieder gewundert? Schöner Parkplatz, nicht? Was ist Wundern, wenn sich jemand verwundert? Was passiert da mit uns? Da guckt jemand am Sonntagmorgen seine Frau und sagt, wow, heute bist du schön angezogen. Es könnte natürlich auch andersrum sein, aber so das Wundern, wenn das Unerwartete passiert, kennen Sie das? So dass das mich aufmerken lässt und das kommt einfach so um die Ecke gebogen. Das Normale, das wäre, wie wenn wir uns auf einem vertrauten Gebiet, auf einem vertrauten Land bewegen. Das kennen wir schon. Das ist alles ganz normal. Es muss dann das Besondere sein, das wir nicht erwartet hätten. Man kommt wohin, das Essen schmeckt besonders gut. Im Süden sagt man immer, nicht geklagt ist genug gelobt. Also, ich weiß nicht, wie es hier bei Ihnen ist, aber da wundert man sich schon, wenn der Ehemann heimkommt, fertig gegessen hat und nicht geklagt hat. Schön, oder? Ich habe den Eindruck, manche kennen sich hier aus. Aber das Verwundern, das Besondere, und wir finden das Wort dann auch im Neuen Testament an einer Stelle. Und ich möchte Ihnen noch nicht verraten, wo es ist, sonst geht mir es wie in der Kinderstunde. Das sagen alle schon, das kenne ich schon und schlummern dann weg. Das wäre schade. Das wäre, glaube ich, schade. Ich möchte aber mit der Geschichte einfach mal vorne anfangen. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Er, natürlich Jesus. Und wo der hingeht, ist immer gut, wenn alle seine Jünger auch sind. Ihm hinterher, das ist so für die Jünger Standard. Er war ja Rabbi, Meister, viele der Meister damals oder Lehrer, die waren bezahlt, Jesus nicht, dem ging man so hinterher. Das war eigentlich immer spannend, da war immer was Besonderes. Oft natürlich auch was, wo man sich dann gewundert hat. Und jetzt stellen Sie sich vor, also die 12 Jünger waren das, die stiegen jetzt dem Jesus hinterher ins Boot. Da war der Petrus dabei. Eine ganz dumme Frage. Was denken Sie wohl, hat er gedacht, als er in sein Boot stieg? Ich vermute mal, das ist sein. Was hat er wohl gedacht? Schweigen tut gut an der Stelle. Wissen Sie was? Das Gleiche, was Sie dachten heute Morgen, als Sie in ein Auto stiegen und den Schlüssel reingesteckt haben. Was haben Sie da gedacht? Nichts, oder? Also sicher nicht an Schlüssel reinstecken, das tun Sie nämlich jeden Tag, oder? Man nennt das ganz einfach Alltag, so die ganz gewohnten Dinge. Man tut das immer wieder, man denkt gar nicht drüber nach. Der vertraute Griff zur Zahnbürste, man tut das ja jeden Tag. Die Ausnahme wäre jetzt, die Zahnbürste wird fehlen. Dann wäre es was anderes oder die Tube wäre leer oder die Tube wäre nicht geschlossen, dann wäre es was anderes. Okay? Aber so, das war ganz normal, so vertraute Wege. Man geht das wie selbstverständlich Jesus hinterher, er geht voraus, da wird schon was Neues geschehen, wo der geht, da ist immer alles gut. Und dann der Petrus, der steigt in sein Boot, wie jeden Tag, wenn er fischen ging. Dort lag das Netz, dort lagen die Ruder und hinten der Griff zum Steuern, der war schon ganz abgegriffen. Man kannte es wie jeden Tag. Und die Jünger natürlich alle mit rein, die ganze Gesellschaft mit 13 Leuten. Und Jesus, der natürlich auch ein klein wenig Sonderrechte besaß, jeder hatte so seine Aufgabe in dem Boot, legte sich hinten auf die letzte Bank, legt dort die Theologen, also die Ausleger, die überlegen jetzt, ob dann ein Lederüberzug über dem Sitz war, wo er seinen Kopf draufgelegt hat oder nicht. Aber ich glaube an der Stelle sehr unwichtig. Jesus schließt dort seine Augen und schläft und für die Jünger das ganz Normale wieder auf dem See Genezareth, den sie schon so oft überquert haben, wo sie keine Landkarte mehr brauchten, wo sie von Weitem schon jeden Ort kannten, jeden Hafen, wo man auch immer hingeht, wo die besten Fischgründe waren. Und die fahren raus aufs Meer oder auf den See Genezareth. Und es fängt an mit einer leichten Brise. Das heißt ganz einfach, der Alltag, der beginnt wie vieles. Es wäre ja schade, wenn alles nur glatt laufen würde. Irgendwo auch so ein gewisses, das Erklimmen des Berges oder das Meistern des Unvorhergesehenen. Einfach so ein bisschen ein kleiner Wind und die Langeweile ist weg. Das Sonderbare des kleinen Windes, also er blieb nicht klein. Und er wird größer und größer und die Wellen, die machen, dass der Petrus dann plötzlich merkt, jetzt ist der Fachmann gefragt. Jetzt ist es so, dass man auch überlegen muss, wie bekommen wir es gut hin, dass das Boot nicht zu sehr schaukelt und dass es irgendwo nicht zu durcheinander wird, die ganze Überfahrt. Und irgendwann merken die Jünger alle miteinander, das ist nicht mehr Alltag, nämlich dann, als sie bemerken, die ersten Wellen, die kommen ganz leicht übers Boot. Es steht dort, im Text steht eigentlich, da entstand ein Megasturm. Mega, das steht wirklich drin im Urtext. Also das heißt einfach so ein Riesending. Wissen Sie, was ein Megasturm ist? Aber lassen Sie uns einen Schritt zurück machen nochmal in der Geschichte. Die sind jetzt in einem Boot, das ist ungefähr, ich schätze mal, 10 Meter lang. 2,5 Meter breit. Wie viel Quadratmeter haben wir dann? 10 mal 2,5? Okay, so ein bisschen weniger wie 25. Okay? Also jetzt haben wir ein Boot, ein bisschen weniger wie 25 Meter. Jetzt habe ich gehört, und das soll wirklich stimmen, dass Seeleute nur ganz selten schwimmen können. Weißt du, haben Sie es auch gehört? Es hilft nämlich, die kämpfen bis zum Schluss, dass das Boot nicht untergeht. Okay? Es ist ganz wichtig, dass Seeleute nicht schwimmen können. Okay? Jetzt stellen Sie sich vor, wenn Seeleute nicht schwimmen können, sind auf dem Boot. Jetzt ist ihre Lebenswelt der Ort, der ihnen Sicherheit gibt, 25 Quadratmeter groß. Und wehe, einer verlässt die 25 Quadratmeter, der wird ganz einfach ertrinken, oder? Man lebt plötzlich an der Stelle als Jünger in ganz engen Grenzen. In einer ganz kleinen Welt und weiß genau, da kann ich nicht raus. Merken Sie, wie eng manches Mal Alltag werden kann? Und plötzlich merke ich, dort bin ich angebunden, da kann ich gar nicht mehr weg. Für das habe ich mich entschieden. Und heute bin ich wie gebunden, ich komme da nicht raus, es wäre viel zu teuer. Die Investition an Beziehungen, an Kraft, an Emotionen, an Geld, die wäre viel zu hoch, das geht gar nicht. Das ist meine Welt, ich will nicht raus, ich kann nicht raus und wenn ich wollte, es wäre mir unmöglich, es würde mir am Ende das Herz vielleicht sogar brechen. Und dennoch, hier bin ich sicher, draußen wäre es mir der sichere Tod. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn da so ein Megasturm bläst, dann kommt dann die erste Welle so dumm heran, dass sogar plötzlich der Wasserstand im Boot ganz langsam steigt und man spürt plötzlich an den Knöcheln, dass es ganz einfach kalt wird. Kennst du den Augenblick, wenn man die Not schon spürt an den Füßen und der Petrus, der ruft einen dann zu, nimm du den Eimer und schöpf, lass einfach das Paddel liegen, wir kommen mit Fahren nicht mehr zurecht, wir müssen gucken, dass wir Schadensbegrenzung üben, wir kommen sonst nicht mehr klar. Und trotz Schöpfen steigt der Wasserstand. Trotz Hoffen kommt dann die Prognose vom Arzt, der hat noch 3 Monate. Trotz Beten steigt der Wasserstand und mir wird es wirklich richtig kalt. Ich weiß nicht, kennen Sie den Allen steht das Wasser bis zum Hals, außer Rainer, der war kleiner. Genau. Irgendwann kommt der Wasserstand dort an, dass es tatsächlich reinläuft und mein Alltag wird so unübersichtlich, dass ich am Ende mein Leben bedroht fühle. Da ist der Arbeitsplatz auf der Kippe. Da ist in der Verwandtschaft was schief, vielleicht in der eigenen Familie. Da läuft etwas so, wie man sich's gar nicht gewünscht, gar nicht erträumt, wie man sich's gar nicht erbeten hat. Und plötzlich ist Heimat, nicht nur die geografische Heimat, sondern auch die soziale Heimat, dort wo ich hingehöre, gar nicht mehr Heimat. Umkämpft, ein umkämpfter Ort, wo plötzlich Menschen sind, die ich gar nicht mehr kenne. Ich kenne wohl noch ihre Namen, aber ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, was die tun. Die tun was, das habe ich immer nur im Fernsehen gesehen. Da habe ich immer im Herzen gedacht, gut, dass man das bei mir nicht findet und dann passiert es irgendwo ganz nah bei mir. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht viele Geschichten erzählen zu dem, wenn der Wasserstand steigt und ich kann nicht raus. Das kennt wirklich jeder. Und natürlich kämpft das Boot. Das Boot hat eine Not in den Wellen. Und das Boot, das ist wirklich mein Leben, mein Lebensraum. Lassen Sie mich mal fragen. Ich habe mitgekriegt, hier sind Leute, die wirklich Interesse an der Bibel haben und Interesse an Jesus haben. Jetzt lassen Sie mich mal eine Frage stellen. Müssen wir nämlich ganz nüchtern drüber nachdenken. Hinten ist Jesus. Vorne sind wir, die Jünger? Kann das Boot denn jetzt untergehen? Kann das Boot untergehen oder nicht? Eine schwierige Frage, oder? Technisch ja. Wir waren früher Kanufahren. Ich weiß nicht, sind Sie schon mal Zweierkanadier gefahren? Das sind so die schmalen Boote mit den Stechpaddeln. Da macht man vorne so einen Luftsack rein. Man nennt das Spitzenbeutel. Das pumpt man erst auf mit Luft. Da kann man dann in Schweden so von einem See zum anderen fahren. Ist alles ganz lustig. Solange man die Spitzenbeutel drin hat, geht das Ding nicht unter. Da kann das Boot voll mit Wasser sein, das Gepäck triefen vor Nässe, aber das Boot geht nicht unter. Aber gilt das auch im geistlichen Sinne, in unserem Alltag? Kann das Boot untergehen? Jetzt werden manche Realisten sagen, natürlich kann das Boot untergehen. Technisch ja. Und die Evangelikalen unter uns werden sagen, nein, wir haben doch Jesus, das ist das Aspirin für alles. Da geht nichts unter. Und an der Stelle müssen wir, glaube ich, sagen, dass es so einen Mittelweg gibt. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Dinge meines Lebens untergehen können. Also, jetzt wird mancher sagen, eine Kleinigkeit. Ich hatte letztes Jahr eine Meniskus-OP. Jetzt werden manche lachen. Seither kann ich nicht mehr laufen gehen. So 10 Kilometer, 15 Kilometer geht nicht. Da ist ein ganz winzig kleiner Teil meines Boots ganz einfach gesunken. Ich habe die Hoffnung, dass ich es wieder kriege, aber das ist weg. Ein anderer wird jetzt sagen, ich habe meinen ersten Herzinfarkt hinter mir. Ein anderer würde jetzt sagen, ich habe einen vertrauten Menschen verloren. Da ist was untergegangen. Das ist weg. Aber dann haben wir auf der anderen Seite auch das Wort aus dem Neuen Testament, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist das Versprechen, dass am Ende er bleibt. Das wird nicht untergehen. Das wird jedenfalls bleiben, wenn die Bibel recht hat, und ich glaube, an der Stelle hat sie recht, das wird bleiben. Aber jetzt muss ich Ihnen die Geschichte weiter vorlesen. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Und jetzt lassen Sie mich nochmal den kurzen Abschnitt vorher lesen. Da heißt es, um die Lage zu beschreiben, die Jünger, die kämpfen ums Überleben. Im Hinteren, da schläft der eigentlich immer das Überleben, das Gute garantiert hat. Da heißt es in der Bibel jetzt in der Stelle, er aber schlief. Okay, Frage an die Bibelkundigen unter euch. Da gibt es einen Vers in der Bibel, der klingt fast genauso. Ich sage sie nochmal, er aber schlief. Altes Testament, wer kann mir helfen? Ich lese es Ihnen mal vor. Sie, der Hüter Israel, wer weiß, wie es weitergeht, schläft und schlummert nicht. Okay? Jetzt, wir drehen uns um in unserem Lebensboot und sehen den da hinten schlafen. Das Offensichtliche ist, er ist gerade gar nicht von dieser Welt. Er ist gerade gar nicht bei mir. Er sieht gerade mein Elend gar nicht. Er hat seine Augen verschlossen. Das ist das Offensichtliche. So sehe ich Christus manches Mal in meinem Leben. Wo bist du jetzt? Da kommt dann die Frage. Für die Jünger war das wo geklärt. Aber der hat ja die Augen geschlossen. In dem Augenblick kommen sie sich recht verlassen vor, oder? Wenn der schläft, kann der ja gar nicht an mich denken, kann der sich ja gar nicht um mich sorgen. Aber ich möchte sie trösten, das ist nur das Offensichtliche, also das Sichtbare. Seine Anwesenheit signalisiert was anderes. Er schläft und schlummert und das nicht, das müssen Sie sich in der Bibel im Psalm 121 rot unterstreichen. Er schläft und schlummert nicht. Das tut er nicht. Wenn es auch so aussieht, wenn auch das, was ich sehe, mir was anderes signalisiert. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Schönes Gebet, nicht? Kein Dank, keine Fürbitte, keine Anbetung, nur fast schon die Anklage, Herr, Hilfe, komm um. Das hat man schon im Konfirmandenunterricht in der Jungsche anders gelernt, oder? Die Qualität dieses Gebets ist, es kommt tatsächlich von Herzen. Jetzt müssen wir aber an der Stelle fragen, woher weiß denn der Petrus, dass sie umkommen? Woher weiß der das? Ich kann es Ihnen sagen, der Petrus ist ein ganz normaler Empiriker. Also der lebt aus der Erfahrung. Wenn die Wellen so hoch sind, wenn das Boot schon so viel Tiefgang hat, wenn der Wind so stark ist, dann sagt die Erfahrung, das kann nicht gut gehen. Kennen Sie den Spruch? Das kann nicht gut gehen. Woher weiß der Petrus das? Das sagt ihm ganz einfach seine Erfahrung, das hat er schon im Leben gelernt. Das funktioniert nicht mehr. Das, was da auf mich zukommt, das wird mich zerstören, das wird uns kaputt machen. Mit dem können wir nicht umgehen. Oder? Da kennen Sie sich aus? Man kann ja das Morgen, hat man schon gelernt, ein klein wenig abschätzen an dem, was heute ist. Herr, hilf, wir kommen um. Und der Petrus weiß gar nicht, dass er in dem Augenblick lügt oder dass ihn seine Erfahrung anlügt, dass es gar nicht wahr ist. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, also der reibt sich natürlich zuerst die Augen und dreht sich rum und guckt die an und sagt zu ihnen, oh ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Macht, Furcht, den Glauben klein? Ich glaube manchmal schon. Aber jetzt eine Frage an Sie. Was ist ein Kleingläubiger? Wie könnte man das beschreiben? Vielleicht hilft das Gegenteil? Ein Großgläubiger? Passt auch nicht, oder? Es wäre ein Großmaul oder sowas. Ein Kleingläubiger? Sagen Sie es. Der hat immer Angst, ein Kleingläubiger? Ja, natürlich, genau, hat Angst. Aber einen Großgläubigen gibt es nicht. So ein geistlicher Kraftprotz, da gibt es keine Muskeln dafür. Jetzt passen Sie mal auf. Erinnern Sie sich mal zurück an Ihre Zeit im Kindergarten. Können Sie das noch? Ich denke immer, wenn die Kinder raus dürfen in die Kinderbetreuung, da geht wenigstens was und Sie müssen die Predigt erleiden. Sie tun mir schon leid. Aber denken Sie sich mal zurück an die Zeit im Kindergarten. Da saßen Sie mit Ihrem Vesperbrot, die Mutter hat Ihnen Nutella, nee, das gab es bei Ihnen noch nicht, so irgendwie so eine gute Wurst draufgetan. Und dann saßen Sie da, haben gerade ihr Blechbüchschen aufgemacht und dann sitzt Ihnen gegenüber der ein Jahr älter ist und einen Kopf größer und er greift bei Ihnen die Kiste und nimmt Ihnen Vesperbrot weg. Was sagen Sie jetzt? Überlegen Sie mal, was haben Sie da gesagt? Wer hat eine Idee? Können Sie sich nicht mehr erinnern? Also ich kann mich noch gut erinnern. Sie hatten Angst, Sie hatten Angst. Wenn du das tust, dann hole ich meinen großen Bruder. Können Sie sich daran erinnern? Okay, es ist nur peinlich, wenn Sie keinen großen Bruder haben. Dann wird es schwierig. Ein großer Glaube ist nur der Glaube, der sagt, wenn das passiert, dann frage ich meinen großen Gott im Himmel. Merken Sie was? Da ändert sich plötzlich was in der Perspektive. Ich habe jemand, den kann ich rufen, der hört mir zu und er weiß um meine Not. Dann frage ich meinen großen Gott im Himmel. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Und es entstand, jetzt müssen wir das zu dem vorherigen Vers mal hören, es entstand eine Megastille. Das, was vorher mega war mit den Wellen, das wird plötzlich mit der Stille. Plötzlich wird es ganz, ganz, ganz ruhig. Und der Jakobus, der guckt raus aufs Meer und merkt plötzlich, heute Morgen habe ich mich nicht rasiert. Der sieht plötzlich sein Gesicht im See, so ruhig liegt alles da. Wissen Sie, was Shalom bedeutet? Alles wird gut, weil Gott mit uns ist. Und es wäre schön, wenn Sie heute aus diesem Haus hinausgehen würden mit dem einen Gedanken, ich weiß, mein Jesus ist bei mir und der Sturm und die Wellen können mir nichts anhaben. Und ich würde mir wünschen, Ihnen würde es wie den Jüngern gehen in dem letzten Vers jetzt unserer Geschichte. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam ist. Sie wunderten sich. Haben Sie sich schon mal über Jesus gewundert? So gewundert, wie es dort war? Die kamen raus, haben sich am Kopf gekratzt und haben gesagt, das hätten wir nie gedacht. Das ist Verwundern. Das hat unser Vorstellungsvermögen bei weitem überschritten. Das ist Verwundern. Der Herr, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat auch meinen Alltag diese paar Quadratmeter im Griff und weiß um mein Morgen. Ich wünsche Ihnen für morgen dieses Verwundern. Lassen Sie uns beten. Und Vater, wir kommen zu dir aus unserer kleinen Welt, in der wir manches Mal eingesperrt sind, die bedrängt ist von mancher Not, wo wir uns manches Mal überlegen, ob das Schifflein wohl weiter schwimmt. Und wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dir unsere Not zu erklären. Und nichts sehnlicher, als dass du machtvoll aufstehst und dass das Wunder passiert, das uns verwundern lässt, dass tatsächlich das Meer um uns herum still wird und der Schmerz nachlässt. Dass wir dich wieder als den Herrn der Welt sehen und erkennen. Vater, segne uns in diesem. Amen. Lassen Sie uns das Lied singen, 354. Ich habe nun den Grund.